Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. US-Präsident Obama hat heute der Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 gedacht. Ein symbolträchtiger Besuch, wenige Tage nach der Tötung von Osama bin Laden, dem Drahtzieher der Attentate. Obama legte am Ground Zero in New York einen Kranz nieder. Zuvor hatte er eine Feuerwache besucht, die beim Einsatz am World Trade Center viele ihrer Leute verloren hatte. Obama hatte bereits gestern klargemacht, dass keine Fotos von dem toten bin Laden veröffentlicht werden.
Barack Obama im stillen Gedenken. 4 Tage, nachdem hier noch laut gejubelt wurde über den Tod von Osama bin Laden. Der US-Präsident traf Hinterbliebene der Terroropfer. Vielen brachte die Tötung des Hauptdrahtziehers der Anschläge tiefe Genugtuung. Ein Tag der Symbole, Obama am Mittag bei den Helden New Yorks auf der Feuerwache Nummer 54. Was am Sonntag geschah, hat eine Botschaft nicht nur um die Welt, sondern auch hierher nach Hause geschickt. Wenn wir sagen, dass wir niemals vergessen werden, dann meinen wir das auch so. Feuerwehrmann Jim Riches war damals im Einsatz und hat seinen Sohn verloren. Der Präsident hat versprochen, Bin Laden zu fassen. Er hat ihn bekommen. Das war riskant. Wir sind ihm ewig dankbar dafür. Es ist ein kleiner Trost, aber der Schmerz bleibt. Wir werden nie darüber hinwegkommen. So wie er sind viele Hinterbliebene einverstanden mit Obamas Entscheidung, das Foto von Bin Ladens Leiche nicht zu veröffentlichen.
Über die Veranstaltung am Ground Zero, jetzt direkt aus New York, Thomas Roth.
Präsident Obama hat im Vorfeld dieses Besuchs sehr großen Wert darauf gelegt, dass es sich hier um keinen politischen, schon gar nicht um einen parteipolitischen Besuch handeln würde, der irgendetwas mit dem amerikanischen Wahlkampf, der bald beginnt, zu tun haben soll. Nein, es soll ein Besuch sein des würdigen Gedenkens, übrigens auch ein Besuch, und das ist auch so eingetreten, ohne die Geste des Triumphs. Der Präsident weiß natürlich sehr genau, dass die Atmosphäre dieses Besuchs weltweit genau beachtet werden wird und sicherlich besonders in den islamischen Ländern. Noch etwa eine Stunde ist er hier an Ground Zero in New York, dann kehrt er zurück nach Washington, ins Weiße Haus und damit zurück nach Hamburg.
Die Tötung von Osama bin Laden belastet zunehmend das Verhältnis zwischen den USA und Pakistan. Mehr dazu auf unserer Internetseite unter tagesschau.de. Dort auch Informationen zur Drohung der Pakistaner. Weitere US-Spezialeinsätze in ihrem Land würden Folgen haben. Die Aufständischen in Libyen sollen nun auch finanzielle Hilfe bekommen. Die internationale Libyen-Kontaktgruppe, der neben vielen westlichen Staaten unter anderem auch die UN und die Arabische Liga angehören, legt dafür einen Sonderfonds auf. In Rom wurde heute beschlossen, dass darin Vermögen von Machthaber Gaddafi einfließen soll, das im Ausland beschlagnahmt wurde. Mit dem Geld könnte die Bevölkerung besser versorgt werden, zum Beispiel in der belagerten Stadt Misrata.
Ein Schiff aus der belagerten Küstenstadt Misrata mit hunderten Flüchtlingen erreichte heute die libysche Rebellenhochburg Benghazi. Es hatte auf dem Hinweg rund 180 Tonnen Hilfsgüter nach Misrata gebracht. Humanitäre Hilfe, heute eines der Hauptthemen der Konferenz der Libyen-Kontaktgruppe in Rom, eröffnet von US-Außenministerin Hillary Clinton und ihrem italienischen Kollegen Franco Frattini. Das Thema Einsatz von Bodentruppen, früher heiß diskutiert, fand offenbar keine Erwähnung. Es geht um möglichst effektive finanzielle Unterstützung und Hilfsgüter für die libysche Opposition. Man einigte sich auf einen Fonds für Hilfsprojekte und den Aufbau von Wirtschaft und Demokratie. Um 3 Milliarden hatte der Übergangsrat gebeten. Dafür sollen auch die eingefrorenen Vermögenswerte des Gaddafi-Clans herangezogen werden. Allein in Deutschland 6 Milliarden Euro.
Denn dem libyschen Volk gehört es. Und es muss ja auch zum Wohle des libyschen Volkes eingesetzt werden.
Noch ist nicht klar, ob und wie auf eingefrorene Vermögenswerte zugegriffen werden kann. Er sei sehr dankbar und hoffe, dass das Geld bald ankomme, sagte der Vorsitzende des Übergangsrates. Er hatte heute einen Fahrplan, Roadmap genannt, vorgestellt. Demnach soll bald schon ein Referendum über eine Verfassung entscheiden und 4 Monate danach soll gewählt werden. Die Konferenz unterstützt diese Vorschläge, wohl wissend, dass sie Makulatur sind, solange Gaddafi im Amt ist.
Bundeskanzlerin Merkel hat Israelis und Palästinenser aufgerufen, wieder über einen Friedensprozess zu verhandeln. Nach einem Treffen mit Palästinenserpräsident Abbas sagte Merkel in Berlin, die Gespräche müssten so schnell wie möglich wieder in Gang kommen. Deutschland wolle das unterstützen. Abbas betonte, das Versöhnungsabkommen der beiden Palästinensergruppen Fatah und Hamas werde den Friedensprozess nicht beeinträchtigen.
In Bewegung. Am Tag nach der Unterzeichnung des Versöhnungsabkommens zwischen Hamas und Fatah trifft der Palästinenserpräsident in Berlin die Kanzlerin. Ein Zufall, denn der Besuch bei Merkel war lange geplant. Abbas drängt nach dem Zusammenschluss jetzt verstärkt auf Anerkennung eines palästinensischen Staates. Die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel steht nicht im Widerspruch zum Aufbau eines palästinensischen Staates. Die Kanzlerin begrüßt das Versöhnungsabkommen der Palästinenser. Dennoch bleibt sie skeptisch, denn die radikale Hamas lehnt das Existenzrecht Israels weiterhin ab.
Wir wollen eine Zwei-Staaten-Lösung an dieser Zwei-Staaten-Lösung muss gearbeitet werden. Wir glauben nicht, dass einseitige Schritte weiterhelfen.
Merkel betonte, beide Seiten müssten sich jetzt bewegen. Deutschland setze sich für die rasche Wiederaufnahme der Friedensgespräche ein. Die Zeit drängt. Gibt es dort keinen Fortschritt, wollen die Palästinenser im September bei den Vereinten Nationen einen eigenen Staat beantragen. Deutschland ist mit Rücksicht auf Israel dagegen, Frankreich aber offenbar dafür. Das hat hier in Berlin für Irritationen gesorgt. Ein Streit, der den ohnehin festgefahrenen Friedensprozess zusätzlich belasten dürfte.
Am Unglücksreaktor im japanischen Fukushima laufen neue Bemühungen, um eines der Kühlsysteme in Gang zu bringen. Erstmals schickte die Betreiberfirma TEPCO dafür Arbeiter in den stark verstrahlten Block 1. Die Kühlung der Reaktorkerne ist entscheidend, um die Anlage zu stabilisieren. Die Gefahr einer Überhitzung ist noch immer nicht gebannt.
Bisher haben sich nur Roboter hierhin vorgewagt, in den völlig zerstörten Reaktor Block 1. Jetzt schickt TEPCO die ersten 12 Helfer hinein, trotz der noch immer hohen radioaktiven Strahlung. Die Arbeiter bleiben nicht länger als 10 Minuten im Gebäude. Die radioaktive Belastung soll sich in Grenzen halten. Die Helfer werden einer Strahlung von 3 Millisievert ausgesetzt. Die Männer tragen Atemmasken und Schutzanzüge. Sie verlegen Schläuche für ein Filtersystem, das die radioaktiv verseuchte Luft reinigen soll. Erst danach will TEPCO weitere Helfer in den Reaktor Block 1 schicken, um das Kühlsystem zu installieren. In den Blöcken 2 und 3 will der Konzern ähnlich vorgehen. In Block 4 soll zusätzlich das Abklingbecken für gebrauchte Brennstäbe verstärkt werden. TEPCO fürchtet, es könnte einem Nachbeben nicht standhalten. Besuch in der Notunterkunft. TEPCO-Chef Shimizu kriegt den ganzen Frust der Fukushima-Flüchtlinge zu hören. Sie haben immer gesagt, es kann keinen Unfall geben, auch nicht bei einem Erdbeben. Haben Sie uns belogen? Ich entschuldige mich von tiefstem Herzen. Es tut mir leid. Die Arbeiten allein an Reaktor Block 1 könnten laut TEPCO noch Wochen dauern. Bis Jahresende will der Konzern das gesamte Atomkraftwerk wieder unter Kontrolle haben.
Der Zeitplan klingt optimistisch, genauso wie die Ankündigung von Premierminister Kan. Der will im Januar entscheiden, ob die Menschen zurückkehren können in die Sperrzone rund um Fukushima. Viele Experten halten das für abwegig, aber die Ankündigung passt ins Bild. Die japanische Regierung will Unruhe unbedingt vermeiden.
Bundesumweltminister Röttgen hat heute in Berlin Eckpunkte für die geplante Energiewende genannt. Er will die Förderung der erneuerbaren Energien deutlich umbauen. Davon profitieren sollen vor allem Windparks im Meer. Außerdem sprach sich Röttgen dafür aus, dass Strom aus Wind, Sonne und Biogas in Zukunft verstärkt dann eingespeist werden soll, wenn die Nachfrage groß ist.
Windkraft auf dem Land, bisher ein wichtiger Bestandteil des Ökostromkonzeptes der Bundesregierung. Jetzt will der Bundesumweltminister die Förderung für Strom aus solchen Anlagen reduzieren. Langfristig will Röttgen hier auf Subventionen ganz verzichten.
Erneuerbare Energien haben inzwischen immerhin 17%, aber sie sollen ja die weitestgehende Energieversorgung sein. Das heißt, sie müssen sich in den Markt hinein orientieren. Erneuerbare Energien können und sollen nicht auf Dauer Subventionstatbestände sein.
Der Verband für Windenergie kann die Reduzierung der Subventionen für Anlagen auf dem Land nicht nachvollziehen.
dass hier nun ausgerechnet in diesem Segment die Vergütung gekürzt werden soll, lässt die Erwartung zu, dass man es nicht sehr ernst meint mit der Energiewende und dem Ausbau der Windenergie.
Windkraft auf dem Meer soll hingegen stärker finanziell gefördert werden. Der bayerische Umweltminister setzt bei der Energiewende auf Gaskraftwerke. Damit will Söder bis 2020 die 4 laufenden bayerischen Atomkraftwerke abschalten.
Wir glauben, dass 2 große oder 3, 4 kleine Kraftwerke dann auch zusätzlich genau diese entsprechende Energieversorgung machen können.
Doch Experten warnen vor der Abhängigkeit von Gasimporten und fordern den Energiemix.
Die Hälfte des Atommoratoriums ist abgelaufen und noch hat die Bundesregierung offenbar keinen klaren Plan, wie der schnelle Ausstieg aus der Kernkraft funktionieren soll. Deshalb bezweifeln Beobachter, ob Bund und Länder Mitte Juni die beschleunigte Energiewende per Gesetz beschließen können.
Der Ausstieg aus der Atomkraft war auch Thema bei der Hauptversammlung des größten deutschen Kernkraftbetreibers E.ON. Vorstandschef Theissen warnte in Essen vor übereilten Schritten. Notfalls werde der Energiekonzern gegen die seit diesem Jahr geltende Brennelementesteuer klagen. Vor der Hauptversammlung gab es Proteste von Atomkraftgegnern. E.ON betreibt in Deutschland 6 Meiler und ist an weiteren beteiligt. Der Münchner Oberbürgermeister Ude ist wieder Präsident des Deutschen Städtetages. Er löst seine Frankfurter Kollegin Roth an der Spitze der Organisation ab. Ude hatte den Posten bereits 2-mal inne. In seiner Antrittsrede verwies er auf die schwierige Finanzlage vieler Kommunen und warnte vor einer Überforderung.
Auch für Hunde muss man Steuern zahlen. Und je mehr, desto besser für die klammen Stadtkassen. In Stuttgart zum Beispiel verschickte die Stadt Mahnbescheide an säumige Hundehalter und hat damit 200.000 Euro mehr im Jahr. Das vergleichsweise wohlhabende Stuttgart muss sparen. Es gab harte Einschnitte.
Wir haben sehr langfristig diese Haushaltskonsolidierung angelegt, schon seit 14 Jahren systematisch alle Ausgaben überprüft, unsere Strukturen überprüft. Und nicht zuletzt zum Beispiel 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozialverträglich abgebaut. Also nicht gerade erfreuliche Maßnahmen, um einen Haushalt auszugleichen.
Auch dem frisch gekürten Städtetagspräsidenten Christian Ude war die Finanzlage der Kommunen ein dringendes Anliegen. Es gehe nicht, dass Bund und Länder zulasten der Kommunen sparten.
Es darf nicht sein, dass die Handlungsfähigkeit der Kommunen unter den steigenden Soziallasten zusammenbricht.
Diese Ausgaben für die Sozialleistungen betrugen allein im vergangenen Jahr 42 Milliarden Euro. Geld, das anderswo fehlt. Zum Beispiel beim Straßenbau, bei der Kinderbetreuung, bei der Bildung. Alles Aufgaben, die die Kommunen bewältigen müssen. Die Interessen der Städte sollten künftig mehr als bisher vom Bund berücksichtigt werden, so Christian Ude. Aber es gab auch eine Mahnung an die eigene Adresse. Bei Entscheidungen über Großprojekte, wie zum Beispiel Stuttgart 21, müssten die Bürger stärker beteiligt werden.
Hartz-IV-Empfänger in Nordrhein-Westfalen dürfen weiterhin keine riskanten Sportwetten eingehen. Das Kölner Landgericht bekräftigte heute eine frühere Entscheidung. Danach darf die Westdeutsche Lotterie keine höheren Wetteinsätze von Menschen annehmen, die sich das nicht leisten können. Die Richter erklärten, die Lottoannahmestellen müssten nun nicht die finanzielle Situation der Spieler überprüfen. Wenn dort allerdings bekannt sei, dass ein Kunde Hartz-IV beziehe, müsse die Annahmestelle aber Konsequenzen daraus ziehen. Die Lottogesellschaft hält das Urteil für realitätsfern und will Berufung einlegen.
Hebammen in Deutschland fordern mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen. Wie hier in Nürnberg gingen heute am Internationalen Hebammentag tausende Geburtshelferinnen auf die Straße. In den vergangenen Jahren waren viele freiberufliche Hebammen gezwungen, ihre Arbeit aufzugeben. Sie hatten immer höhere Beiträge für die Berufshaftpflichtversicherung zahlen müssen, ohne dass ihre Honorare angehoben wurden. Auf dem Land seien Hausgeburten dadurch oftmals unmöglich, so der Hebammenverband.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 6. Mai.
Das Hoch, das morgen über dem östlichen Mitteleuropa liegt, bestimmt bis mindestens Sonntag unser Wetter mit viel Sonne und steigenden Temperaturen. Die Trockenheit dauert damit an, nur im Westen und Südwesten sind am Sonntag Schauer möglich. Heute Nacht ist es verbreitet klar, nur ein paar dünne Schleierwolken ziehen über den Norden und die Mitte ostwärts. Am Tag viel Sonne, hier und da ein paar dünne Schleierwolken. Am Nachmittag bilden sich über den südwestlichen Mittelgebirgen und den Alpen ein paar Quellwolken. Der Wind weht meist schwach, mitunter auch mal mäßig. Heute Nacht 7 Grad in Aachen und minus 2 Grad in den Alpentälern. Am Tag 15 Grad auf Rügen und 25 Grad am Oberrhein. Sonnenscheinreiches Wetter am Samstag, auch am Sonntag in weiten Teilen Deutschlands viel Sonne. Im Westen und Südwesten ist es teilweise wolkiger. Vereinzelt gibt es Schauer oder Gewitter. Auch am Montag scheint meist die Sonne. Am ehesten kann im äußersten Westen vereinzelt mit Schauern gerechnet werden.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.30 Uhr mit Tom Buro. Darin gezielte Tötung erlaubt oder moralisch verwerflich. Dazu der ARD-Deutschland-Trend und Rechte gegen Roma, die militanten Rassisten in Ungarn.